hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und mein Komplize für die nächste halbe Stunde ist ein Mann, der die Liebe zu seinem Verein zu einer Lebensaufgabe gemacht hat. Herzlich willkommen, Ole Schmieder vom HSV-Fanprojekt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, HSV-Fanprojekt, wahrscheinlich kennen alle HSV-Fans das HSV-Fanprojekt, aber die, die nicht HSV-Fans sind, denen sagt das wahrscheinlich überhaupt nichts. Was ist denn das HSV-Fanprojekt?
Also die, die nicht HSV-Fans sind, die werden das Fanprojekt ihres Vereins kennen. Es gibt in den erste bis vierte Liga hat fast jeder Verein mit einer etwas größeren Fanszene auch ein Fanprojekt. Wir machen soziale Arbeit für junge Fußballfans. Wir sind Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Vier Leute. Es ist, wir haben ein Haus, das Fanhaus an der Stresemannstraße gegenüber von der neuen Flora, das alte Backsteingebäude. Es wird viele Leute werden das kennen.
So ein ganz markantes Gebäude davor, den S-Bahn-Schienen, glaube ich, ne?
Genau. Mhm. Steht so alleine, ein bisschen verloren, ist mit Graffitis angemalt, aber ist ein tolles Haus und seit ja fast 40 Jahren das zweite oder dritte Wohnzimmer für HSV-Fans. Mhm.
Was dort genau passiert, darüber können wir auch gleich reden. Aber erstmal, genau, das Fanprojekt hat vier feste Mitarbeiter, haben Sie gerade gesagt, Sie sind einer davon. Wie sind Sie denn zum Fanprojekt gekommen?
Ja, ich habe, ein guter Freund von mir hatte damals beim HSV-Fanprojekt gearbeitet und die suchten eine neue, oder die wollten eine Stelle besetzen, die war frei. Und er hat mich kontaktiert und gesagt, Ole, wäre das was für dich? Kannst du dir das vorstellen? Und genau, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in der Findungsphase. Ich wollte mich beruflich wieder etwas umorientieren und es hat super geklappt, weil ich natürlich selber HSV-Fan bin. Und
Sozialarbeiter?
Nein, nicht. Also ich arbeite als Sozialarbeiter. Ich habe auch schon vorher als Sozialarbeiter gearbeitet, auf dem Bauspielplatz, in einem Jugendzentrum. Aber ich bin eigentlich Jurist mit dem ersten Staatsexamen, ja.
Vielseitig aufgestellt. Schadet ja mitunter auch nicht, wenn man da in der Richtung qualifiziert ist. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, bei den einen oder anderen Problemen, was Sie da bewältigen müssen. Das Projekt ist ja eigentlich kein Projekt mehr. Es gibt es ja schon seit 40 Jahren, haben Sie ja gerade erwähnt. Der Anlass dieser Gründung war ja ein trauriger. Das war der Tod des Werder-Fans Adrian Malaika bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit HSV-Fans im Oktober 1982 war das. 3 Jahre später ist dann Ramazan Afci durch HSV-Skinheads getötet worden. Wäre so etwas heute wieder möglich?
Das ist eine schwierige Frage. Generell kann ich mir nicht vorstellen, bei unserer aktiven Fanszene, dass es einen rassistischen Mord von Mitgliedern dieser Fanszene geben wird. In keinster Weise. So tickt unsere Fanszene nicht. Man muss sagen, es gibt natürlich beim Fußball gewalttätige Auseinandersetzungen und bislang ist eben nach Adrian Malaika so etwas Schreckliches nicht mehr passiert. Es kann aber auch mal dumm kommen. Ich will jetzt keine großen Alarmglocken läuten. Es ist eben seit Adrian Malaika nicht mehr passiert und es gibt niemanden, den ich beim HSV kennengelernt habe aus der aktiven Fanszene, auch von damals, der nicht sagt, das darf nie wieder passieren. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass es eben nicht nochmal passieren wird.
Was hat sich denn verändert konkret in der Fanszene im Vergleich zu damals? Was hat das HSV-Fanprojekt dazu auch beigetragen vielleicht?
In den 80er Jahren war die Fanszene des HSV, das ist ja allgemein bekannt, sehr rechtsgerichtet. Es waren nicht alles Neonazis, aber es gab rechte Personen und die große Mehrheit hatte kein Problem mit rechten Sprüchen, mit rechten Einstellungen und auch, dass Rechte oder Nazis auch im Stadion sind. Das hat sich gewandelt. Es ist auf der einen Seite, das HSV-Fanprojekt wurde gegründet, das HSV-Fanprojekt hat mit Mitgliedern der Fanszene damals schon angefangen, den HSV-Fans gegen Rechts-Sticker zum Beispiel anzubieten im Stadion. Das war ein absolutes Novum beim HSV. Dann hat sich der Supporters Club gegründet 1993. Die haben sehr auf Support des HSV gesetzt und haben sich sehr dafür engagiert, dass rechte Gruppen an den Rand gedrängt werden mit dem Bau des Stadions, mit dem Umbau des Stadions, haben rechte Gruppen ihren Stammplatz verloren und es hat sich die Ultraszene gegründet und die Ultras haben keinen Bock auf Nazis.
Also die Ultras sind wirklich auch ein Korrektiv innerhalb der Fanszene.
Sie sind halt ein ganz starker Faktor, der auch ganz viele Dinge vorgeben kann und die auch sehr, also weil sie eben so viel Arbeit reinstecken und so viel Herzblut, haben sie eben auch bei gewissen Dingen einen großen Teil der Deutungshoheit. Mhm. Und genau, die wollen das, also die wollen nicht, dass der HSV bekannt ist als rechter Schlägerverein und aus guten Gründen. Mhm. Und das können die halt auch durchsetzen.
Mhm. Ich muss es vielleicht kurz erklären, sie haben auch einen Hoodie an. Auf dem steht Love Hamburg, Hate Racism. Das ist, glaube ich, auch ein Slogan, den das HSV-Fanprojekt entwickelt hat. Das ist eine eigene Modelinie, korrigieren Sie
mich? Ja, genau. Das ist, wir haben es bis letztes Jahr, bis Ende letzten Jahres haben wir diese Klamotten verkauft. Das stammt aus der Antidiskriminierungs-AG und das HSV-Fanprojekt, also nicht die MitarbeiterInnen haben den Slogan entwickelt, sondern gemeinsam mit Fans wurde in dieser Antidiskriminierungs-AG etwas. Genau das, dieser Slogan entwickelt. Seitdem hat das HSV-Fanprojekt das verkauft und seit Herbst letzten Jahres ist es jetzt offiziell im HSV-Fanshop.
Mhm. Gab es eigentlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, wir wollen gar nicht uns irgendwie politisch bekennen zu der einen oder anderen Richtung?
Natürlich. Und das ist eigentlich ist das bei Fußballfans auch das Ideal, der Wunsch, dass Politik keine Rolle im Stadion spielt. Das kann man natürlich absolut verstehen. Also niemand von uns möchte im Stadion mit Wahlwerbung konfrontiert sein. Niemand möchte, dass Parteien, egal welche Partei, es können ja auch demokratische Parteien sein, vor dem Stadion stehen mit Wahlzetteln. Und niemand möchte, dass irgendwie der Präsident vom HSV die Leute aufruft, für oder gegen etwas zu stimmen. Da fühlt man sich bevormundet, fühlt man sich genervt. Und dann geht es eben nicht um Fußball, das ist vollkommen klar. Aber natürlich hat Fußball eine total politische Komponente. Es sind ja über 50.000 Menschen zusammen im Stadion und die verfolgen ja ein gemeinsames Ziel und die müssen sich ja irgendwie darüber verständigen, wie sie miteinander auskommen. Man muss in der Kurve gucken, wie regeln wir das miteinander, wie machen wir die Stimmung. Das ist ja alles politisch, vereinspolitisch, gesellschaftspolitisch. Aber natürlich ist das aus einer soziologischen Sicht politisch. Vielleicht muss man es nicht immer so nennen, um die Leute nicht abzuschrecken. Mhm. Und der Einsatz gegen Diskriminierung ist natürlich total wichtig. Der HSV soll ja für alle HSV-Fans offen sein. Es soll ja nicht passieren, dass Leute, die grün gefärbte Haare haben oder eine andere Hautfarbe als wir im Stadion, sich unwohl fühlen. Mhm. Also es reichen ja schon blöde Blicke und blöde Sprüche. Es muss ja gar nicht schlimmer werden. Und ist total wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass der HSV für alle, die es mit dem HSV halten, auch immer offen bleibt für die Leute. Und natürlich gibt es Kritik. Leute sagen, aber das hat doch mit Fußball nichts zu tun. Oder ihr schließt ja auch die Leute aus, die eine rechte Meinung haben. Die wollt ihr ja nicht dabei haben. Ja, das ist eben genau die Krux mit der Toleranz, dass man Intoleranz nicht tolerieren kann.
Ist denn das HSV-Stadion, das Volksparkstadion heute der diskriminierungsfreie Raum, den Sie sich ja wünschen?
Bei weitem nicht. Das kann man leider überhaupt nicht sagen. Der HSV hat seit einigen Jahren den Ankerplatz und da melden sich eben Menschen, die sowas mitbekommen haben, selber erlebt haben oder es bei anderen Leuten mitbekommen haben. Und das zeigt schon, dass also durch diesen Platz gibt es eine Anlaufstelle und dadurch ist so ein bisschen aus dem Dunkelfeld herausgeholt worden oder es gibt die Möglichkeit, das herauszuholen. Und man merkt halt schon, dass auf den Rängen überall auch blöde Sprüche kommen und dass es doch eine ganze Menge so an sexistischen Äußerungen gibt, Frauen gegenüber. Es gibt wohl offensichtlich auch im Jahr 2024 noch Männer, die es nicht verstanden haben, dass Frauen auch Fußball toll finden und das auch irgendwie gucken wollen und da auch im Stadion das erleben wollen.
Also die wollen die tatsächlich nicht neben sich haben?
Zumindest können sie es nicht ertragen, ohne einen blöden Spruch zu machen. So. Also das gibt's. Alkohol ist im Spiel, es wird viel Bier getrunken und natürlich gibt es auch blöde Anmache und also natürlich ist halt leider traurig, aber es ist so. Es gibt auch dumme rassistische Sprüche, vielleicht mal gegen den Gegenspieler. Das rutscht den Leuten raus. Das sind auch hier keine überzeugten Neonazis, würde ich nicht immer von ausgehen, aber so Alltagsrassismus ist natürlich einfach da. Und da müssen wir alle noch weiter dran arbeiten, auch den Leuten klarzumachen, das hat da keinen Platz.
Hm. Da sind vielleicht dann auch die Fans in dem jeweiligen Blog oder so gefordert, ja, den Mund aufzumachen.
Genau. Und ja, das erfordert natürlich erstens Mut und zweitens auch eine Gruppe, die einen unterstützen kann. Also die Ultras können das. Die sind viele, die sind gut organisiert, die wissen auch, was sie wollen. Als Einzelner, neben so einer, ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, Horde grölender Männer, die alle betrunken sind und sich nicht mehr einkriegen und der Schiri und alle blöd und so, das erfordert dann sehr viel Mut. Und da muss man vielleicht die Ordner zur Hilfe rufen oder so. Das ist aber natürlich alles irgendwie blöd und unangenehm und versaut einem das Fußballerlebnis natürlich, ne?
Die Ultras sind jetzt schon öfter genannt worden. Ist für viele, glaube ich, so ein unbekanntes Wesen, der Ultra. Was ist das eigentlich für einer? Sie kennen Ultras, Sie haben mit Ultras zu tun. Sie haben auch schon Ultras in das Fanprojekt integriert als Mitarbeiter. Versuchen Sie uns doch mal dieses Phänomen so ein bisschen näher zu bringen. Wie muss man sich einen Ultra vorstellen?
Das kann ich tatsächlich auch wirklich nur aus einer beobachtenden Rolle erklären. Oder erklären kann ich es, glaube ich, nicht. Ich habe es selber nicht erlebt. Ich war nie Ultra, war nie Teil der aktiven Fanszene. Und das ist ein bisschen anmaßend, so dass das Lebensgefühl von jungen Leuten jetzt als etwas gesetzterer Sozialarbeiter hier zu erklären. Deswegen möchte ich das eigentlich gar nicht so lang machen. Es ist halt eine sehr große Leidenschaft für den Verein, sehr große Leidenschaft für den Fußball und eine sehr große Leidenschaft für die Bewegung. Es ist total rebellisch, es hat ein anarchisches Element. Man nimmt sich Freiräume, die man auch verteidigt. Man geht auch mit gegen Widerstände vor. Es gibt da unterschiedliche Aktionsformen. Ultra ist nicht alleine Pyro und Gewalt. Das sind also die beiden Dinge, die man vielleicht in der Presse oder im Social Media als erstes Element sieht, weil es eben gute Schlagzeilen bringt, weil es auch tolle Bilder oder faszinierende oder abschreckende Bilder erzeugt. Die kleinen Videos, Snippets von irgendwelchen Straßenschlägereien machen die Runde. Das finden Leute irgendwie aufregend. Das ist nach meiner Beobachtung nicht der Kern von Ultra. Die Gruppen verbringen die meiste Zeit damit, sich zu organisieren, sich zu Choreos zu bauen, zu basteln, sich mit inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen, was passiert gerade im Verein. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, wie viel Arbeit, Mühe und auch Witz und auch Energie in den Protest gegen Investoren in die DFL gesteckt wurde. Das hat ja alles nichts mit Pyro und Gewalt zu tun. Das sind ja alles total inhaltliche, ganz wichtige Kernfragen. Wo soll der Fußball hingehen? Ne? Das ist, da wurde viel auch Gehirnschmalz verwendet. Ultra ist die Gruppe, Ultra ist die eigene Fanszene und das Gefühl, dass man eben nicht das alleine macht, sondern dass man zusammen ganz viel erreichen kann. Und es ist ein tolles, für junge Leute ist das ein tolles Netzwerk. Man lernt unheimlich viele andere Leute kennen, man kann sich unheimlich viel gegenseitig unterstützen. Welche 17- oder 18-jährigen Leute können 2-3 Busse mieten, eine Auswärtsfahrt organisieren, Tickets für 100 Leute organisieren, eine Choreo organisieren, Räume, wo die Choreos gebastelt werden, organisieren, das Zeug einkaufen, da lernen junge Leute unheimlich viele Kompetenzen, die sie so einfach nicht in anderen Zusammenhängen einfach nicht bekommen können. Also ich aus dem Jugendzentrum, ein 16-Jähriger, der vielleicht im Umfeld der Szene ist, es macht auf mich als Sozialarbeiter einen ganz anderen Eindruck als ein 16-Jähriger im Jugendzentrum, der so alleine dahin kommt und nicht so ein Umfeld hat, so eine Gruppe hat.
Diese Gemeinsamkeit ist ja auch, spielt eine wichtige Rolle auch in diesem Fanhaus, das Sie eingangs erwähnt hatten. Was passiert genau da in dem Fanhaus? Wer kommt da zu Ihnen und was können Sie da anbieten?
Wir können unsere Räumlichkeiten anbieten. Die Gruppen des HSV, also ne, die verschiedenen Gruppen können sich bei uns treffen. Es gibt mehrere Gruppen, die haben ihre festen Tage im Fanhaus, machen ihr wöchentliches Gruppentreffen dort. Sie können bei uns Partys feiern, sie können aber auch Teile von Choreos basteln. So große Choreos gehen natürlich nicht, ist nicht groß genug, das Gelände. Es kommen immer gerne Leute vorbei, um an der Graffiti-Wand zu sprühen. Wir haben im Garten eine Graffiti-Wand, kann man von der S-Bahn aus sehen. Genau, es gibt Partys, es gibt Treffen, es gibt Treffen mit zum Beispiel Fanclubs. Die Fanszene trifft sich mit Fanclubs, um über das Geschehen in der Nordtribüne zu diskutieren, sich auszutauschen. Das Netzwerk Erinnerungsarbeit trifft sich, Nordtribüne e.V. trifft sich bei uns. Es gibt, genau, das ist so, das passiert in den unteren Räumlichkeiten. Oben sind unsere Büros und da sitzen wir halt so ab nachmittags und erledigen so ein bisschen Bürokrams und sowas und dann kommen Leute.
Und haben welche Anliegen?
Unterschiedlich. Im Moment haben wir eine Phase, wo die Fanszene ziemlich gut organisiert ist und sehr gut alleine klarkommt und auch ein super Kommunikationswege mit dem HSV hat. Das Fanprojekt als Vermittler ist da gar nicht so gefragt im Moment. Das ist total toll, weil man halt ganz viel Energie oder HSV und Fanszene zusammen können ganz viel Energie reinstecken, die Stimmung zum Beispiel zu verbessern oder das Gefühl, HSV-Fan zu sein, zu verbessern. Was wir den Leuten dann anbieten können, ist natürlich unsere Unterstützung. Also bei sowas wie dem Netzwerk Erinnerungsarbeit, wenn wir zusammen, also in dem sind auch Kollegen und ich Teil, wenn wir zusammen Veranstaltungen organisieren wollen, kann natürlich das Fanprojekt Räume anmieten oder so, ist viel einfacher, als wenn das eine Privatperson machen muss und so weiter. Also wir können, ich würde es so beschreiben, wir können ein bisschen Logistik bieten, wir können Rat und Tat bieten. Was wir nicht können und nicht wollen, vor allen Dingen, ist Dinge vorgeben, also Richtung vorgeben, macht das mal so, kümmert euch mal mehr um das Thema oder so. Also wir wollen versuchen ganz doll, sind auch sehr streng mit uns, nicht in die Fanszene versuchen rein regieren zu wollen. Das können wir nicht, würden uns die Leute auch auslachen, aber wir wollen es auch gar nicht. Wir müssen da echt aufpassen, dass wir den Leuten immer ihre Freiheit lassen und das auch so respektieren, wie die Leute sind und das respektieren, was sie machen wollen.
Und trotzdem wird da das Fanprojekt, glaube ich, auch gut angenommen. Die Fans kommen zu Ihnen in das Fanhaus. Sie sind, glaube ich, auch im Stadion mit einem eigenen Stand präsent.
Genau.
Gehen Sie auch aktiv auf Fans zu?
Ja, natürlich. Also wenn wir ein Anliegen haben.
Was könnte das sein?
Das kann mal ganz banal sein, wie ihr habt nicht aufgeräumt, nachdem ihr euch getroffen habt. Aber natürlich wollen wir auch mit Fans zusammen Dinge machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel am Freitag laden wir HSV-Fans ein, das Eröffnungsspiel der EM bei uns im Garten oder im Haus zu gucken, je nachdem wie das Wetter ist. Und das machen wir mit ein paar jungen Fans aus dieser Young Buns-Gruppe zusammen, die mit uns zusammen dann irgendwie Getränke verkaufen, das vorbereiten, Wurst grillen und so. Dann sind wir natürlich auf die zugegangen und gesagt, habt ihr Lust, das mit uns gemeinsam zu machen? Ja.
Sie sind auch auf Auswärtsfahrten dabei, ne?
Oh ja.
Was erlebt man da?
Alles. Das ist unglaublich. Das meiste besteht aus Warten. Also man geht zum Treffpunkt, wo die Ultras sich treffen oder die Fanszene sich trifft. Dann wartet man, bis es losgeht. Dann sitzt man im Zug und wartet, dass man ankommt. Und dann geht man zum Stadion, wartet, bis es geöffnet wird. Und dann wartet man, dass angepfiffen wird. Also es ist wirklich immer ganz viel Warten. Und das klingt langweilig, ist es aber nicht, denn wir haben ja die Leute, mit denen wir reden können. Wir können den Kontakt intensivieren. Wir können es gibt viele Leute, die sehen wir zum Beispiel nicht unter der Woche. Wir können dann von Spiel zu Spiel, was ist dir passiert, wie geht's dir, was machst du so? All solche Geschichten, was man als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin eben so macht, Beziehungsarbeit.
Man redet da nicht nur über den HSV.
Nö, das ist ja, also wir machen soziale Arbeit für HSV-Fans, aber die haben ja auch ganz normale Anliegen wie alle anderen Leute, die zum Beispiel in so ein Stadtteil-Jugendzentrum kommen.
Wie weit geht das denn, also diese Hilfe, die Sie, oder Unterstützung, die Sie da anbieten können?
Alles Mögliche. Wir sind keine Spezialisten in zum Beispiel Suchtberatung, wir sind nicht Spezialisten in Schuldnerberatung und so weiter, aber wir haben wie andere Jugendzentren und viele andere Einrichtungen eben auch diese Scharnierfunktion, dass wir Leute dann, wenn sie uns vertrauen und sich uns öffnen, an bestimmte Stellen vermitteln können oder mit denen da hingehen können. Das ist so ein wichtiger Punkt, also wie es eben offene Jugendarbeit generell ist. Wir haben natürlich so einen Punkt, wo es um ein bisschen Beratung oder Beratung wäre falsch, das dürfen wir auch gar nicht, aber so ein erstes darüber reden, was ist passiert, also bei Problemen mit der Staatsanwaltschaft, bei Problemen mit Vereinen, also wenn es um Stadionverbotsandrohungen geht.
Da kommt der Jurist wieder ins Spiel.
Wenn es um Ermittlungsverfahren, ja, ich bin kein Volljurist und ich darf auch keine Rechtsberatung machen, ist auch ganz wichtig, dass ich nicht so tue, als nur weil ich das mal studiert habe, da jetzt irgendwie mehr wüsste als andere Leute. Aber so eine Stadionverbotsverordnung zu lesen, das ist mir jetzt nicht fremd und also diese Sprache ist mir nicht fremd. Insofern kann ich da schon ganz gut mit den Leuten drüber reden und dann aber natürlich auch so eine Einschätzung geben, boah, ey, ich würde jetzt wirklich mal zum Anwalt gehen damit. Oder es gibt so Dinge wie Fristen, hast du dich da gemeldet? Hast du eine Stellungnahme zum Beispiel zur Stadionverbotsandrohung geschrieben? Wollen wir das zusammen machen oder so? Das ist so ein Punkt, der halt, wo auch die Fans mittlerweile mit der Fanhilfe der Nordtribüne sehr gut aufgestellt sind, die von denen liest man manchmal was, die sehr, sind richtig gute Leute dabei. Das ist so ein Punkt, den die Fanprojekte, glaube ich, ziemlich exklusiv haben, dass sie immer wieder mal mit Menschen diese Thematiken durchsprechen müssen, denn das ist nicht, das kommt ziemlich häufig vor, dass jemand eine Stadionverbotsandrohung bekommt.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, die Fanprojekte, Sie sind ja nicht das Einzige in Deutschland, eines der ersten, glaube ich, schon, aber nicht das Einzige. St. Pauli hat den Fanladen. Gibt es eigentlich da Schnittmengen, Überschneidungen, Kontakte?
Ja, die sind die Kolleginnen vom Fanladen sind beim selben Träger angestellt, bei Jugend und Sport e.V. Und da gibt es natürlich Gesamtteamsitzungen. Wir machen eine gemeinsame Weihnachtsfeier mittlerweile immer im Sommer, weil vor Weihnachten natürlich keiner Zeit hat. Ja, und es gibt immer so kurze Wege für Dinge besprechen. Also wir in den Jahren, der als St. Pauli noch in der zweiten Liga gespielt hat, das klingt jetzt ein bisschen.
Man muss sich erstmal dran gewöhnen.
Ne? Ja, es ist ganz witzig. Oder traurig, je nachdem, wie man das sieht. Wir haben natürlich immer gegeneinander gespielt. Wir mussten vor den Derbys miteinander reden. Wer ist im Einsatz an den Spieltagen? Was ist passiert vorher? Was ist hinterher passiert? Und dann wie kommen wir an die Arbeitskarten, treffen wir uns am Spieltag, was macht ihr hinterher, treffen uns nochmal auf den Kiez, um zu besprechen, wie die Lage ist und so.
Ja. Das klingt ja alles ganz harmonisch. Wie hat sich denn das Verhältnis unter den Fans gewandelt über die Jahre?
Es gab, ich bin seit Ende der 90er mit einer HSV-Dauerkarte ausgestattet, dann gab es ja mal, wann war das, 10-11, die Saison, als St. Pauli in der ersten Liga war, das war einmal kurz und heftig, würde ich sagen. Ganz große Rivalität natürlich. St. Pauli hat ja auch eine Ultraszene und die haben auch ihre Grundsätze, die ziemlich sicher mögen die den HSV so gar nicht und auch nicht die Fanszene vom HSV.
Beruht auf Gegenseitigkeit.
Absolut auf Gegenseitigkeit und das ist aber so ein bisschen, das muss man sich aber trotzdem, glaube ich, mal vor Augen führen, dass wir zwei ziemlich große Szenen, die verfeindet sind, aber in einer Stadt haben. Und es gibt zwar viel Rivalität und es gibt auch Auseinandersetzungen jeglicher Form, aber die ganz großen totalen Krieg kann hier niemand ausrufen. Man lebt ja miteinander. Man muss klarkommen, man kann nicht, man muss auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, was auch immer, zur Schule, so, man muss sich auch irgendwie arrangieren und ist es eigentlich, wenn man bedenkt, dass wir in einer Stadt leben, ist es auch nicht, auf der anderen Seite auch nicht so, wie in anderen Ländern vielleicht so eine Rivalität gelebt wird, wo Stadtteile aufgeteilt werden, wo es No-Go-Areas gibt und so. Das ist in Hamburg eigentlich nicht so, bis auf Sternschanze St. Pauli, aber das war es dann auch so. Ne?
Ja, zum Glück. Trotzdem ist ja auch rund um das letzte Stadtderby wieder, ist es eskaliert. Es gab unter anderem einen Übergriff auf ein Mitarbeiter des St. Pauli Fanladens, wobei sich da beide Seiten überhaupt nichts genommen haben. Ne? Also klar, warum passiert sowas immer wieder? Und also ist der Fußball Ist das ein Problem des Fußballs oder manifestiert sich da letzten Endes ein gesellschaftliches oder gesellschaftliche Probleme und der Fußball ist nur die Bühne dafür?
Also es kann ja nicht daran liegen, dass 22 Leute auf dem Feld gegen Ball kicken. Das kann ja nicht der Grund sein. Also der Fußball als Sport nicht, Fußball als Kulturphänomen natürlich, klar. Das ist so gewachsen. Ich weiß, es hätte wahrscheinlich auch in einer anderen Sportart passieren können. Der Fußball ist eben die ganz große Bühne, ne? Und der Fußball ist aber auch so eine große Bühne, dass wir, meine KollegInnen und ich, eben auch einen Job haben, ne? Also, weil für 50 Handballfans wird kein sozialpädagogisches Projekt gemacht, aber für 50.000 HSV-Fans schon. Mhm. Das ist halt der große Unterschied. Mhm. Und wahrscheinlich ist die große Bühne eben auch das, was so das anlockt. Also man kann als HSV-Fan kann man eben auch eine ganze Stadt repräsentieren. Mhm. Ja, und das hat so eine ganz große, und die Auftritte im Stadion und ja nicht nur eine Rivalität, als die irgendwie sich in Gewalt ausdrückt, sondern natürlich auch in Form von Choreos und Anfeuern. Also welche Kurve hat die besseren Bilder, welche Kurve hat die besseren Lieder, welche Kurve ist lauter? Das geht natürlich beim Fußball, weil die Bühne so groß ist.
Die Fanszenen sind ja enorm gewachsen über die letzten Jahrzehnte. Hat natürlich auch was mit den modernen Stadien zu tun und so weiter. Also, gleichzeitig drängen auch Investoren immer stärker auf den Markt. Ne? Und es gibt diesen Kampf letzten Endes darum, wem der Fußball eigentlich gehört. Ne? Den Fans, dem Geld. Und wie ist denn da Ihre Meinung?
Ja, also total schwierig. Vielleicht würde ich sagen, ändert sich vielleicht alle 5 Minuten. Es geht nicht ohne die Fans. Die Fans sind der Grund, warum die Investoren das Geld da reinbuttern. Also in der Turnhalle oder auf dem Platz ohne Zuschauerränge vor 2 Leuten, da würde kein großer Sponsor kommen und Millionen reintun.
Wir haben es ja bei Corona leider erleben dürfen, wie es dann aussieht im Stadion.
Das stimmt, genau. Mhm. Und das ist auch ein Zustand, das hat sich dann gehalten, weil die Leute zu Hause sein mussten und Fernsehen gucken mussten. Aber es wäre ja kein tragbares Konzept für die Zukunft ohne Zuschauer. Auf der anderen Seite kriegen wir halt auch Profifußball. Und auch in der zweiten Liga kann der HSV sich ja eben gute Zweitligaspieler leisten und dann eben doch auch immer oben mitspielen. Ne? Und das ist ja schon, das geht halt nicht ohne Sponsorengelder. Und das geht auch nicht ohne, beim HSV ging es halt auch nicht ohne, dass Anteile verkauft wurden. Das Geld wurde ja gebraucht. Und deswegen, der Zug ist abgefahren, wir werden es nicht wieder zurückdrehen können. Es wird keine heile, total heile Fußballwelt geben, das wissen auch alle Fans. Aber ich glaube, es geht den Leuten eher darum, die das nicht zu überdrehen. Mhm. Nicht Fan von einer Gesellschaft zu sein, die vielleicht in 5 Jahren an einen anderen Geschäftsmann verkauft wird, wie es in anderen Ländern üblich ist. Und es kommt eine andere Investorengruppe und noch eine Investorengruppe und die bringt dann einen neuen Trainer mit oder tauscht diese Leute aus und dann muss man in der Vorbereitung große Werbetouren in China machen und es werden Teile der regulären Saison in anderen Ländern gespielt. Ist ja völliger Wahnsinn, wenn man sich vorstellen würde, das deutsche Pokalfinale würde in den USA ausgetragen werden. Also
andere Ligen machen das.
Genau. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, was da sagen deutsche Fußballfans meiner Meinung nach in der Mehrheit, nee, das nicht für kein Geld der Welt.
Auch wenn der HSV dann vielleicht die Champions League gewinnen könnte?
Was nützt es? Also was nützt uns HSV-Fans, wenn die Champions League in Chicago gewonnen wird? Mhm. Ist irgendwie auch, das fühlt sich nicht, ich glaube, es fühlt sich für viele Leute eben falsch an. Man sollte immer die Balance bewahren und es sind nun mal leider die Leute mit dem vielen Geld, die mehr Durchsetzungsfähigkeit bei Verbänden und bei großen Vereinen und so haben. Und die Fans müssen deswegen immer sehr viel in die Waagschale werfen und sich mit ihren Mitteln Gehör verschaffen. Mhm. Und das sind dann eben sowas wie Protestaktionen, die Spiele unterbrechen für elendig lange Zeiten, die auch, ich glaube, alle, die das im Stadion erlebt haben, es war auch irgendwann sehr nervenzehrend und ziemlich belastend. Alleine wenn man auswärts ist und eine halbe Stunde Unterbrechung in Berlin ist und du weißt, okay, die Züge sind weg. So, das ist jetzt blöd, aber da muss man dann eben gemeinsam durch und der Zuspruch von vielen Fußballfans für die Aktionen der aktiven Fanszenen war doch recht hoch. Mhm.
Sie haben vorhin schon den gemeinsamen Träger Jugend und Sport erwähnt. Finanziert er alleine dieses Fanprojekt? Und was können vielleicht Menschen tun, die gerne das Fanprojekt unterstützen möchten?
Also, die Finanzierung ist halb-halb. Wir kriegen die eine Hälfte von der Hansestadt Hamburg und die andere Hälfte von der Deutschen Fußballliga. In den ersten beiden Ligen ist die Deutsche Fußballliga, die Fanprojekte mit unterstützt, und dritte, vierte und teilweise sogar fünfte Liga ist es dann der DFB. In Flächenländern ist Kommune und Land noch beteiligt. Das ist in Hamburg ja, in den Stadtstaaten ist es nicht so. Und wir kriegen noch ein bisschen was von der Hamburger Sportjugend. Unterstützen kann man das Fanprojekt, also man kann uns einfach, dem Verein Jugend und Sport kann man was spenden für das HSV-Fanprojekt natürlich. Wenn wir spezielle Dinge brauchen, also vielleicht mal wieder in Richtung Renovierung des Fanhauses oder so, werden wir uns schon melden. Was man konkret machen kann auch, ist im HSV-Shop sich Love Hamburg Hate Racism Klamotten zu kaufen, denn da werden wir tatsächlich beteiligt an den Einnahmen. Das hat der HSV, macht das dankenswerterweise, und das geht zum Beispiel ans Fanprojekt, und man hat einen schicken Pullover oder ein T-Shirt.
Mhm. Was sehen Sie denn, wir sind ja beim Zukunftspodcast, was sehen Sie denn auf das HSV-Fanprojekt, das es sicherlich ja noch 40 Jahre geben wird, mindestens, was sehen Sie denn da für Aufgaben auf sich zukommen?
Ganz unmittelbar haben wir rund um die Fanszene des HSV sehr, sehr viele junge Leute und auch über die seit einigen Jahren ja geschaffenen Young Ones gibt es so einen Anlaufpunkt für ganz viele junge HSV-Fans, und da sehen wir ein großes Aufgabenfeld für uns, die Leute uns bei denen bekannt zu machen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und denen vielleicht auch Möglichkeiten zu bieten, bei uns im Fanhaus oder anderswo. Und wir hatten jetzt gerade die Europa- und Bezirkswahlen. Müssen mal gucken, ob das in der Fanszene auch so eine politische Stimmung aufkommt oder nicht. Eigentlich war die Entwicklung im HSV selber und in der Fanszene nach meiner Beobachtung exakt in die andere Richtung. Es gab überhaupt keinen Rechtsruck in der Fanszene bislang. Und es ist auch keine Anzeichen dafür, aber die Frage ist, wie so eine allgemeine Stimmung in Deutschland in den Fanszenen durchschlägt. Das kann ja sich auch durch, sagen wir mal, konservativere Regierungen und mehr Law and Order Forderungen von Innenministern und Innensenatoren zukünftigen, kann es ja auch noch ganz andere Probleme für Fußballfans geben. Also ich glaube, große Herausforderung wird es werden, sollte die Deutsche Fußballliga an den Polizeikosten auch in anderen Bundesländern als Bremen beteiligt werden, dann muss man so einen großen Strich ziehen bei der Deutschen Fußballliga und gucken, wofür geben wir das Geld denn dann auch aus? Das ist die Frage, wollen wir dann überhaupt noch Fanprojekte finanzieren, wenn wir eh die Polizei bezahlen müssen? Es gibt die Frage, was lassen sich Law and Order Fans noch einfallen, um Fußballfans zu gängeln? Also arbeitet man irgendwann mit Reduzierung von Auswärtskontingenten, mit Auswärtsverboten? Führt man irgendwann, wie in anderen Ländern üblich, auch so eine komische Fancard ein mit Foto und so weiter? Also Dinge, um Leute zu überwachen, zu kontrollieren, zu befrieden. Wie reagieren die Fanszenen drauf? Wie reagiert die HSV-Fanszene drauf? Dann ist die große Frage, wie entwickelt sich die Preisgestaltung weiter? Also die Dauerkartenpreise beim HSV wurden nicht erhöht. Einzeltickets, da gab es in der letzten Saison ja schon so einige Ausreißer nach oben. Sieht die Fanszene sehr kritisch. Wie entwickelt sich da die Kommunikation zwischen HSV und den Fans? Was kann man eigentlich als Fanprojekt, das ist ja auch eine Vertretung auch für schwächere Leute darstellen sollte, wie können wir uns da einbringen, dass es zumindest auch sehr günstige Tickets zu einem bestimmten Kontingent geben kann und so weiter. Also ich glaube, ja, die Entwicklung in Deutschland, das macht ja vor dem Fußball nicht Halt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sehe ich da sehr, sehr große Aufgaben, auf das Fanprojekt zu kommen. Es bleibt sicherlich spannend.
Absolut.
Herr Schmieder, vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Sie hoffentlich auch, liebe Zuhörer. Und Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal bei Komplizen für die Zukunft. Alles Gute.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.